und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und heute möchte ich mit einem, oder besser gesagt, über ein Unternehmen sprechen, das derzeit in einem der spannendsten und zugleich dynamischsten Märkte Europas unterwegs ist, nämlich dem Markt für medizinisches Cannabis. Die Rede ist von Cantourage. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein bemerkenswertes Wachstum hinlegen können und jetzt gerade auch mit den vorgelegten vorläufigen Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr nochmal nachgewiesen, wie dynamisch sich das Geschäft entwickelt. Darüber hinaus gibt es allerdings natürlich auch sicherlich Herausforderungen, weitere Chancen und auch in der Bilanz eine Veränderung, die sicherlich den Aktionären oder die Investoren besonders interessieren könnte. Über all das spreche ich heute mit dem CEO von Cantourage, mit Philipp Schetter. Herzlich willkommen, Herr Schetter.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, Herr Schetter, Cantourage hat vor wenigen Tagen die vorläufigen Zahlen für 2025 vorgelegt, darin ausgewiesen ein Umsatz von rund, also knapp 93 Millionen Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vielleicht skizzieren Sie mal, was hier die zentralen Treiber für dieses deutliche Wachstum waren.
Also verschiedene Faktoren. Zum einen haben wir unser Europageschäft weiter ausgebaut, insbesondere eben unsere Tätigkeiten in Polen und Großbritannien. Zwei Wachstumsmärkte, im Übrigen profitable Wachstumsmärkte, wo wir uns engagieren und dort auch zu den Marktführern zählen. Ebenso wie in unserem Heimatmarkt Deutschland, wo wir weiterhin eine positive Marktdynamik sehen. Nachfrage wächst dort weiter. Aber vielleicht nicht mehr so rasant wie in den letzten Jahren. Das konnten wir aber gut abfedern, eben durch unser Ausbau, unser Auslandsgeschäfte.
Sie haben es ja schon gesagt, Ausbau, Auslandsgeschäft. Trotzdem mal so das Jahr 2025 so ganz zusammengedrängt. War das jetzt ein Jahr, wo sozusagen die Skalierung komplett läuft oder immer noch so ein bisschen auch Aufbau?
Also weiterhin befinden wir uns im Aufbau. Verstehen uns ja als paneuropäisches Unternehmen und bauen eben Infrastrukturen auf, um verschiedene europäische Medizinmärkte bedienen zu können. Also sind eben in Deutschland aktiv, in Großbritannien, in Polen, aber auch Österreich, Schweiz und planen eben auch noch Markteintritte in anderen Märkten und haben es, glaube ich, ganz gut verstanden, in den heute schon existierenden Märkten stark und profitabel zu wachsen, gleichsam aber auch in Infrastruktur zu investieren, um dann in andere Märkte eintreten zu können. Im Übrigen aber auch eine Infrastruktur aufzubauen, die so flexibel ist, dass man dann auf Marktschwankungen, wie wir sie letztes Jahr im zweiten Halbjahr in Deutschland erlebt haben, auch sehr schnell und agil reagieren zu können.
Wie sieht's mit der Profitabilitätsentwicklung aus?
Also wir sind jetzt seit 2024 EBITDA positiv und haben das ja auch 2025 wieder gezeigt, dass wir es schaffen, eben stark zu wachsen, dabei auch profitabel zu sein.
Zum Jahresbeginn, der noch nicht so lange zurückliegt, haben Sie ja angekündigt, dass Sie die Umstellung von HGB-Rechnungsstellung auf IFRS eingeleitet haben. Im Prinzip drei Fragen. Einerseits, warum dieser Schritt und natürlich, wie das insgesamt vor allen Dingen den Blick auf Ihre Ertragskraft denn zukünftig ändern wird.
Also wir haben seit Beginn dieses Jahres eine neue CFO, Frau Jacquam, mit der wir aktuell sehr viel Freude haben, die unser Finance-Team nochmal auf ein anderes Niveau hebt, sei es auf der Gruppe, aber eben auch in den Länderorganisationen. Frau Jacquam hat eben viel Erfahrung in größeren Konzernen hat auch angeregt, dass wir uns das Thema IFRS nochmal anschauen. Von dem Hintergrund, um einfach dann auch für internationale Investoren aussagekräftigere Zahlen liefern zu können. Und da bereiten wir gerade Dinge vor, um dann in den nächsten Monaten entsprechende Entscheidungen treffen zu können und Dinge in die Wege zu leiten, um dann nach Möglichkeit den 2026 Konzernabschluss schon unter IFRS machen zu können. Und damit dann eben auch einen internationalen Standard nutzen, den dann auch internationale Investoren aussagekräftiger erscheint. Bei uns hätte das nach aktueller Lesart, das muss am Final noch alles geprüft werden, durchaus einen positiven Effekt vor dem Hintergrund, dass wir aktuell Goodwill abschreiben nach HGB Und der Goodwill ist vor allem, wir haben damals vor dem Börsengang eine GmbH in eine SE eingebracht und die damals bewertet und schreiben die aktuell über 10 Jahre ab. Das ist eine Abschreibung in Höhe von 3,6, 3,7 Millionen, die, wenn ein Impairment-Test das eben hergibt, in Zukunft wegfallen würde, sodass wir da nicht mehr die hohen Abschreibungen hätten unter IFRS.
Dann nochmal ganz kurz bei einem Spezialthema oder Spezialpunkt nachgehakt. Sie haben ja auch internationale Investoren erwähnt. Sind die denn proaktiv an Sie herangetreten und gesagt, also wir schauen uns da das Unternehmen schon an, aber mit der Bilanzierung sind wir da jetzt noch nicht so ganz glücklich?
Also wurde das vielleicht nicht formuliert. Wir merken aber zunehmend Interesse eben von Investoren auch außerhalb von Deutschland, über das wir uns natürlich sehr freuen. Könnte ja perspektivisch eben durchaus positives Momentum ergeben, was jetzt Liquidität der Aktie anbelangt, aber gegebenenfalls auch Kursentwicklung. Und wir verstehen uns als paneuropäisches Unternehmen, wollen halt Investoren in ganz Europa auch für uns begeistern, perspektivisch natürlich auch weltweit. Und da wollen wir halt die Voraussetzungen schaffen, dass diese Investoren dann auch Interesse an uns finden und uns auch direkt verstehen können. Und da könnte IFRS ein wichtiger Building Block für sein.
So, die Zahlen waren ja im Prinzip so der Auslöser, warum wir uns heute hier unterhalten. Aber natürlich wollen wir uns auch ein bisschen über Ihre ganz grundsätzliche, über Ihr ganz grundsätzliches Geschäftsmodell unterhalten und wo da die Wachstumsperspektiven liegen. Es gibt natürlich durchaus noch Investoren, die Ihr Unternehmen nicht so gut kennen. Deswegen
wirklich
vielleicht. Also ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber es ist
nicht.
Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, wie denn das Geschäftsmodell von Canto Verage so im Kern überhaupt ausschaut und wo der Unterschied zu klassischen Cannabis-Produzenten eigentlich liegt.
Also grundsätzlich importieren wir Biomasse aus der ganzen Welt, verbringen die nach Europa, stellen daraus Arzneimittel her und kümmern uns danach um den Vertrieb dieser Arzneimittel. Und darüber hinaus betreiben wir auch telemedizinische Plattformen, wo sich eben Ärzte, Patienten begegnen können. Decken damit in der Wertschöpfungskette aus unserer Sicht die wichtigsten Aspekte ab. Das ist vor allem das Thema pharmazeutische Herstellung und das Thema Telemedizin. Genau. Und was wir entschieden nicht machen, ist das Thema Anbau. Das ist sehr kapitalintensiv, auch operativ sehr komplex. Und es gibt vor allem auf der Welt extrem gute Anbauer. Was den Anbauern fehlt, ist die Fähigkeit, Arzneimittel herzustellen. Also wir beziehen dann quasi Biomasse von diesen exzellenten Anbauern und können daraus eben Arzneimittel herstellen oder herstellen lassen. Das ist so die Besonderheit bei uns. Was andere Cannabis-Unternehmen machen oder vornehmlich machen, beschränken sich eigentlich auf das Thema Handel, kaufen fertige Arzneimittel ein irgendwo auf der Welt und verkaufen die häufig ausschließlich in Deutschland, hier und da auch mal in anderen europäischen Ländern weiter. Und damit sind die sogenannten Händler oder Großhändler eben relativ beschränkt, können eben nur auf gewisse pharmazeutische Hersteller zugreifen, die eben Arzneimittel auf Basis von Cannabis herstellen. Und haben da eben auch beschränkte Margen, weil sie eben nur handeln. Und dadurch, dass wir eben andere Aspekte in der Wertschöpfungskette abdecken, insbesondere die pharmazeutische Herstellung, haben wir wahrscheinlich eine andere Profitabilitätsaussicht im Gesamtmarkt und können eben auch mit dem Thema Telemedizin auch ein gesamthaftes Ökosystem abbilden, was uns da schon auch besonders in Teilen einzigartig macht.
Um das vielleicht nochmal ein bisschen noch stärker zu verdeutlichen, die machen ja medizinisches Cannabis, das ganze Thema, ich sag mal so, Freizeitkonsum, das wird von Ihnen überhaupt nicht abgedeckt.
Nein, also Stand heute gibt es aus unserer Sicht keine funktionierenden Freizeitmärkte in Europa, keine, in denen man sich als Unternehmen engagieren könnte oder sollte. Wir verstehen uns als Pharmaunternehmen, das eben Medizinmärkten aktiv ist. Macht uns auch große Freude, weil die Märkte hochreguliert sind. dadurch auch eine hohe Komplexität aufweisen, aber dann auch besondere Chancen bieten für Firmen, die es verstehen, sich in so einem regulatorischen Umfeld zu bewegen.
Kann man sagen, diese hohe regulatorischen Anforderungen, wirken die dann sozusagen wie so ein Burggraben für Newcomer oder?
Genau, halt gewisse Markteintrittsbarrieren. Das ist nicht leicht getan, als Pharmaunternehmen, Medizinmärkten unterwegs zu sein. Und beim Thema Cannabis gibt es dann noch in verschiedenen Ländern dann besondere Auflagen, weil wir da außerhalb von Deutschland vor allem mit Betäubungsmitteln und Narkotics eben auch umgehen. Das sind dann nochmal besondere Auflagen. Das macht es dann eben komplexer und schwieriger und damit schwieriger dann auch für neue Firmen in den Markt einzutreten.
Von der Struktur Ihres Unternehmens her, beziehungsweise Ihres Geschäftsmodells, sprechen Sie ja auch immer mal wieder vom sogenannten Asset-Light-Ansatz. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, was das bedeutet für Sie.
Also wenn man so die Cannabis-Wertschöpfungskette anschaut, sind insbesondere sehr hohe Investitionen notwendig, um Cannabis anzubauen. Da braucht man eben sehr große, teure Anlagen, die schnell mal 20, 30, 40, 50 Millionen Euro kosten können. Einfach nur im CapEx, im Aufbau und dann im Betrieb auch noch sehr, sehr teuer sind. Und wir haben uns ja sehr bewusst dafür entschieden, eben genau nicht anzubauen, weil das so viele Leute schon machen und so viele Leute schon sehr gut machen. Den Anbauern fehlt eben genau die Fähigkeit, pharmazeutische Produkte herzustellen. Und darauf haben wir uns eben fokussiert. Und da sind die Investitionen deutlich niedriger. Also, dass wir da wenig CapEx letztendlich aufwenden mussten, um in der Infrastruktur zu bauen zur pharmazeutischen Herstellung und danach eben Sales and Distribution und danach digitale Geschäftsmodelle rund um Telemedizin. Sodass wir gesamthaft Asset Light sind, weil wir eben nicht große Cannabis-Anbaufabriken gebaut haben.
Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie mit einem internationalen Lieferanten- und Partnernetzwerk arbeiten. Ist das eine, oder welche Rolle spielt denn dieses Netzwerk auch für Ihre eigene Skalierung? Ist das eher so ein Flaschenhals oder alles austariert? Vielleicht nehmen Sie uns da mal mit, was so die Größenordnung angeht und Kapazitätsverbesserung vielleicht.
Also grundsätzlich haben wir eben ein Netzwerk von Anbaupartnern, sind initial gestartet und haben auf allen Kontinenten dann auch Partner gefunden, sei es in Afrika, Südamerika, Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa. Mittlerweile hat sich das vor allem auf das Thema Kanada fokussiert, weil dort eben sehr gute Anbauer das Ganze machen und auch schon sehr lange machen. Haben aber da aktuell eine Größenordnung 20 bis 25 Partner, die uns sehr regelmäßig gute Volumina in sehr hoher Qualität zuschicken können an Biomasse. Und das Bottleneck, Stand heute, sind wir eher selbst. Wir haben begrenzte Verarbeitungskapazitäten in Deutschland. Fahren da momentan Mehrschichtsysteme, um mehr Kapazitäten bereitstellen zu können, weil die Nachfrage nach unseren Produkten auch in Deutschland höher ist als das Angebot, das wir aktuell bereitstellen können. Und darüber hinaus haben wir eben jetzt angefangen, mit externen Lohnherstellern zu arbeiten, die dann eben auch weitere Kapazitäten bereitstellen können, um weitere Zielmärkte versorgen zu können, wie Großbritannien und Polen. In Polen und UK, Großbritannien, war es schon immer so, dass wir ein Thema hatten, ein Angebot bereitzustellen, weil wir besondere Produkte haben, die besondere Nachfrage erfahren. Mhm. Und in Deutschland gab es letztes Jahr im Sommer mal einen Angebotsüberhang. Aber wir haben das dann gut geschafft, eigentlich auch sehr viel Ware auch in den Markt zu bewegen. Haben unser Portfolio jetzt umstrukturiert und sind jetzt wieder eher in der Situation, dass wir nicht ausreichend Angebot haben und arbeiten da jetzt aktiv mit unserem Partnernetzwerk, um mehr Biomasse zu bekommen, aber insbesondere unsere Verarbeitungskapazitäten kurzfristig hochzufahren.
Der Kernmarkt ist ja momentan Deutschland und wir haben es ja auch schon gesagt, es ist ein hochreguliertes Umfeld. Wie bewerten Sie denn aktuell das regulatorische Umfeld in Deutschland?
Stand jetzt, also wenn sich nichts ändert, haben wir halt eigentlich stabile, gute Rahmenbedingungen, die es eben auch schon lange gab, für das Thema Herstellung und Vertrieb. Das sind eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen seit 2017, 2019. Es gab eigentlich im Wesentlichen dann eine Veränderung im April 2024, dass insbesondere das Thema Verschreibung und Abgabe von Cannabis erleichtert hat. Es war eine wesentliche Erleichterung für Ärzte, Apotheker und Patienten, die dann dazu geführt hat, dass mehr Leute Zugang gefunden haben zu einer Cannabis-Therapie. Ja, also aktuell bin ich sehr zufrieden. Wir wachsen ja sehr stark in dem Umfeld und auch profitabel. Gibt halt eine laufende politische Diskussion, die im Sommer letzten Jahres startete, ob man Dinge verändern sollte in Deutschland. Gab dann auch einen Referentenentwurf, dann einen Gesetzesvorschlag, eine Expertenanhörung, eine Petition wurde angehört. Und aktuell warten wir, ob da jetzt noch Dinge weitergehen. Die initial vorgeschlagenen Veränderungen werden durchaus kritisch gesehen, im Übrigen auch bei den Regierungsparteien. Und der ursprünglich angedachte Zeitplan, es scheint nicht so, dass er eingehalten werden kann. Sodass wir da gespannt abwarten, was sich tut. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass es so eine drastische Veränderung geben wird, wie ursprünglich mal angekündigt. Und dass die, wenn überhaupt, deutlich später kommt. Sodass wir momentan ganz optimistisch auch jetzt auf dem deutschen Kernmarkt für dieses Jahr schauen.
Sie haben es ja schon angesprochen, Deutschland ist zwar noch Kernmarkt, aber Sie orientieren sich sehr stark auch international, UK, Polen haben Sie genannt. Wie entwickeln denn dort die Märkte? Stehen Sie da vor besonderen Herausforderungen oder gibt es da auch besondere Chancen? Und wie beurteilen Sie da die Wachstumsperspektiven?
Also Stand heute würde ich sagen, ich sehe besondere Chancen. Also sowohl in Polen als auch in Großbritannien sehen wir ein sehr rasantes Marktwachstum, sind da sehr gut positioniert, um auch noch stärker als der Markt zu wachsen. Also gerade in Großbritannien haben wir auch ein sehr breites Operating Model, eben auch das Thema Import, Herstellung, Großhandel und eine eigene Teleklinik. Da sind wir sehr breit positioniert und sollten da eine sehr, sehr erfolgreiche Rolle spielen in dem sich sehr schnell und rasant positiv entwickelten Markt. Und ähnliches gilt in Polen, wo wir es geschafft haben, deutlich schneller als vielleicht der eine oder andere Mitbewerber Produkte zu registrieren und haben da jetzt auch eine Vielzahl von Blütenprodukten im Markt, die sich einer hohen Nachfrage auch erfreuen. Deswegen sind wir da sehr positiv gestimmt, was so die nächsten Monate und Jahre anbelangt in Polen und Großbritannien. Weil dort die Märkte am Anfang stehen, so vielleicht Deutschland 2019, und man dort jetzt, was Regulatorik anbelangt, noch nicht mal so ein laues Lüftchen eines Gegenwindes aktuell vernehmen kann. Da ist es eher so, dass das Thema sehr breit unterstützt wird.
Wenn man jetzt die Entwicklung in den ganzen Märkten zusammennimmt, für Ihr Unternehmen jetzt insgesamt, gibt es denn da ganz bestimmte Wachstumstreiber nochmal so in den nächsten 2 bis 3 Jahren, die Sie da im Auge behalten oder auf die Sie setzen?
Zum einen, glaube ich, sind wir in den 3 Hauptmärkten gut positioniert und sehen halt große Chancen, in den Märkten zu wachsen. Planen auch vor allem in Großbritannien und in Deutschland die eine oder andere Produktinnovation, was dann zusätzlich nochmal neben dem Kerngeschäft Blüte und unser Wirkstoffgeschäft, Thema Dronabinol, Thema CBD, planen wir aber auch noch ein paar ganz spannende Produktinnovationen in Großbritannien und in Deutschland, die dann unser Wachstum weiter beflügeln könnten. Mhm. Was weiteres Wachstum könnte aus zusätzlichen Märkten kommen. Da schauen wir uns gerade Frankreich an, Italien an und Spanien an. Das wird aber noch einen Moment dauern, bevor dort die Märkte dann so richtig losgehen, bereiten uns aber da schon drauf vor, dass wir dann, wenn sich Dinge dort ändern, dann schnell in diese Märkte einsteigen können.
Können Sie dann schon über diese neue Produktideen reden oder eher noch nicht?
Wir sind bisher immer ganz gut gefahren, dann über Dinge zu reden, wenn sie dann de facto schon in der Apotheke sind.
Okay.
Aber wir orientieren uns da schon auch an den sehr weit entwickelten Cannabis-Märkten in Nordamerika, sprich in den USA und Kanada, über andere sogenannte Formfaktoren, also andere Möglichkeiten, Cannabis zu sich zu nehmen.
Sie sind ja jetzt von Ihrer Wertschöpfungskette sehr breit aufgestellt. Von der Struktur her, bleibt das jetzt so oder denken Sie da auch nach, um an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht nochmal Veränderungen durchzuziehen? Oder gibt es auch vielleicht Gebiete, wo Sie sagen, also da könnten wir vielleicht auch nochmal schauen, ob wir das nicht mit reinnehmen ins Portfolio?
Also grundsätzlich, aus unserer Sicht sind wir an den wichtigsten Aspekten der Wertschöpfungskette engagiert, eben auch mit einer eigenen Lösung. Das ist vor allem die pharmazeutische Hersteller und das Thema Telemedizin. Und kann mir gut vorstellen, dass wir in so einem Bereich Telemedizin in Zukunft uns noch stärker engagieren in Deutschland und in Großbritannien. Weil das aus meiner Sicht jetzt auch mal unabhängig, by the way, vom Thema Cannabis ein sehr zukunftsträchtiges Geschäftsfeld ist. Wir sehen halt, dass das Thema Telemedizin zukunftsträchtig ist. Also demografischer Wandel, wir werden alle glücklicherweise älter, haben aber mehr Bedarf vielleicht an ärztlichen Leistungen und haben vielleicht nicht mehr so den Zugang zu Ärzten und dann über Telemedizin zu machen, über ein Videogespräch, sehen wir als sehr zukunftsträchtig an, haben da jetzt ein Ökosystem gebaut, was rund um das Thema Cannabis sehr gut funktioniert in Deutschland und Großbritannien. Das könnte man ja perspektivisch auch vielleicht in andere Produktkategorien ausrollen, was für uns auch ganz spannend wäre, um gegebenenfalls in Zukunft nicht nur Cannabis zu machen.
Vielleicht noch ganz grundsätzlich, Sie haben ja schon davon gesprochen, es gibt bei Ihnen eher Probleme auf der Angebotsseite, auf der Nachfrage, auf der Angebotsseite, weil Sie einfach mit den Produktionskapazitäten nicht so schnell hinterherkommen, wie die Nachfrage wächst. Welchen Einfluss hat denn das auf das Preisniveau im Markt?
Also bei uns ist es so, wir bewegen uns also vor allem in Großbritannien, in Deutschland und Polen vor allem im Premium-Segment. Also eben besondere Cannabis-Produkte zu besonderen Preispunkten, wo wir auch eine sehr besondere Rolle spielen in diesem Marktsegment. Und da haben wir halt relativ stabile Preise und damit auch relativ stabile Margen. Und können gerade auch durchaus mehr Volumina in diesem höherpreisigen Segment platzieren, ohne dann auf Margen verzichten zu müssen. Deswegen ist das relativ stabil und funktioniert gut.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in der Perspektive für dieses Jahr und vielleicht auch für kommendes Jahr schauen, was sind denn Ihre Wachstumsziele? Gibt es denn da jetzt auch schon eine Guidance oder kommt die demnächst?
Gibt es Stand heute nicht. Sind ganz ordentlich oder gut ins Jahr gestartet, bin da sehr zufrieden. Schicken uns halt an oder planen halt, was wir auch seit jeher als Ziel hatten, profitabel zu wachsen. Vermutlich dieses in den kommenden Jahren ist der Fokus noch stärker auf profitabel statt auf wachsen. Wollen halt die Qualität unserer Umsätze weiter erhöhen und grundsätzlich profitabel und profitabler sein und werden in den nächsten Jahren. Das ist so das Ziel. Ich glaube, wir haben unter Beweis gestellt, dass wir sehr schnell die Topline wachsen lassen können. Jetzt ist stärkerer Fokus noch auf der Bottomline.
Herr Schetter, herzlichen Dank, dass Sie uns die Einblicke einmal natürlich in den Markt für medizinisches Cannabis gegeben haben. Andererseits natürlich auch, was Sie als Cantourage hier mit Ihrem Geschäftsmodell schaffen können und wo die Reise hingehen soll. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und wenn Sie weitere spannende Gespräche mit Unternehmen und Unternehmern aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne Nebenwerte Welt im Gespräch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen anzutreffen, bei Spotify, Apple Podcast etc. etc. Also, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Müller.